Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zu den kommenden 2 Stunden hier auf Radio 1. Und damit Sie gleich in die richtige Stimmung kommen, schön depressiv wegrutschen, Shelby Lynn, Black Light Blue.
Black Light Blue.
Ja, und wenn Sie jetzt in Tränen aufgelöst sind und denken, das Leben hat keinen Sinn, es ist alles so schwer und es ist Sonntag, dann punkten wir hier. Das wird heute eine sehr lebensbejahende Hörbar, denn das hier ist mein Gast.
Hörbar Rust. Heute mit
Lea Streisand, 35, Autorin und Kolumnistin. Bestimmt schien die Sonne noch bis in die Nacht hinein, als Lea am 24. Juli 1979 in Ost-Berlin zur Welt kam. Das Mädchen schreibt regelmäßig Tagebuch und mit 16 macht es sich Notizen zur ungewöhnlichen Lebensgeschichte seiner Großmutter. Diese Geschichte wird viele Jahre später als Fortsetzungsroman in der Taz erscheinen. Lea Streisand liest ihre Texte seit 2003 auf verschiedensten Lesebühnen, arbeitet für Zeitungen und hat bislang 2 Bücher geschrieben. Um sie als Kolumnistin für Radio 1 zu gewinnen, versprachen wir, ihr Haar täglich zu Gold zu spinnen. Aber das hat sie zum Glück vergessen. Wir sind sehr stolz, Sie heute in der Hörbar begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Lea Streisand.
Aber dein Haar glänzt trotzdem.
Oh,
wie auch immer du das anstellst.
Eigentlich nichts machen, glaube ich.
Ja, du gehörst zu diesen Frauen, die gar nicht wissen, wie gut sie es haben.
Nein, das stimmt nicht. Ich weiß das schon. Ich bin ja bei Frank. Ab und zu.
Frank Schäfer.
Der hier auch schon war. Genau. Und Frank hat zu mir, also die ganze Familie, alle sind bei Frank eigentlich. Die ganze Familie und alle Familienähnlichen und so. Und Frank hat gesagt, mit deinen Haaren machen wir ja nichts. Damals, als sie noch ganz lang waren. Und dann,
ach, und was? Also das ist jetzt nicht ganz lang? Das ist, also.
Nee, ganz lang war bis zum Arsch, ja.
Aha. Also man muss jetzt dem Hörer, der dich nicht kennt oder nur deine Stimme kennt, sagen.
Ja.
Du siehst aus, als wärst du in den Bergen sozialisiert worden, mit einem unschuldigen Gesicht, Kindchenschema, große Augen, großer Mund, Lachfältchen und lockige, lange, gesunde Haare. Ja, so eine Frau bist du. Das sage ich ganz entspannt. Du musst nicht föhnen, du musst nicht färben, du bist Natur. Belassen sozusagen.
Och,
ja.
Betty.
Und wenn du zum Friseur gehst, dann, jetzt schalten schon mal die Typen ab
jetzt
und sagen,
eben,
oh, dann weiß ich, nee, komm.
Frauen reden über Friseur.
Reden wir doch über deinen getunten, hast du ein Auto?
Ich hab nicht mal einen Führerschein. Ich habe ein Fahrrad mit einem Korb hinten drauf, total uncool. Und so ein Trekking, also nicht mal Trekking, sondern so ein Ding mit einem tiefen Einstieg. Und
aha, okay. Mhm. Ja, du hast ja auch das erste Lied, das wir von dir spielen, Queen, Don't Stop Me Now.
Mhm.
Das können wir jetzt schon mal vorwegnehmen. Das hat auch was mit deinem Fahrrad zu tun.
Ja, das ist mein Beschleunigungssong. Ich gehöre ja zu den Leuten, die Polizisten bitte weghören, mit Musik im Ohr Fahrrad fahren. Es gibt hier Leute im Studio, die nicken, schuldbewusst. Und es gibt so Songs, die einfach sozusagen den Kampf gegen alle Fußgänger, Taxifahrer und Busse irgendwie gewinnen lassen. Na gut, gegen Busse trete ich nicht an.
Würde ich dir auch raten.
Und Busfahrer sind auch nicht die schlimmsten. Also die Beziehung zu Taxifahrern ist schon besonders. So. Fahrradfahrer und Taxifahrer ist so.
Manchmal aber auch Fahrradfahrer und Fahrradfahrer.
Fahrradfahrer ist auch
schwierig. Ist nicht einfach, genau. Ich finde zum Beispiel auch diese Freiwilligkeit, was Radwege angeht. Ich bin selbst leidenschaftliche Fahrradfahrerin und ärgere mich manchmal, wenn ich gerade die Seite wechsle und als Autofahrerin, ich bin auch leidenschaftliche Autofahrerin, wenn dann Leute so auf der Straße so rumeiern und daneben ist ein leerer Radweg, dann verstehe ich das, also das macht die Sache irgendwie komplizierter.
Gerade
auf so engen Straßen, wo man denkt, ja komm dann, wenn es jetzt nicht gerade ein Fahrradkurier ist.
Aber weißt du, was mich auch total stresst, wenn auf so ganz engen Straßen, irgendwie so Einbahnstraßen oder so, dann irgend so ein Typ wirklich mich noch überholen muss und nee, mich hat noch nie einer gestreift, aber ich krieg dann einfach Angst.
Mit dem Auto.
Ja.
Mhm.
Es ist so. Naja, egal. Aber dann kommt Queen, Don't Stop Me Now.
Ist interessant, weil als Beschleunigungssong auf den Ohren, wenn du dich gegen den Berliner Straßenverkehr stemmst, wäre mir jetzt Killer Queen von Queen, ja, tatsächlich, wäre ja auch ein Song. Oder Bicycle Race. Es hätte ja sehr viele Songs gegeben, die man auf das Fahrradfahren in Berlin hätte.
Aber der ist so schön fröhlich. Ich finde den so, das ist so, ja, und weiter geht's.
I'm having such a good time. I'm having a ball.
Ja. Genau.
Aber ich finde, wenn wir jetzt schon davon reden, dann steigen wir ungewöhnlich früh ein in den ersten Song und spielen ihn schon mal.
Ja, super. Tonight I'm gonna have myself a real good
time. I feel alive. Ja, wenn Sie das nächste Mal durch wahrscheinlich den Ostteil der Stadt eher fahren oder gehen und da kommt jemand mit so einer in Lichtgeschwindigkeit,
genau.
Mit einem uncoolen Fahrradkorb hinten auf dem Gepäckträger, dann ist das Lea. Mhm. Lea Streisand ist heute hier zu Gast und das ist so einer von diesen Songs, tatsächlich, wo man das Gefühl hat, da könnte man auch geblitzt werden als Fahrradfahrer, weil man da so eine Energie hat. Also man würde vielleicht sogar im Dunkeln leuchten, was man sollte sowieso als...
Tu ich. Ich bin mit zunehmendem Alter leuchte ich immer mehr. Ich habe auch so einen Gurt, so ein, weißt du, so um die Mitte rum. Und es ist echt super, weil ich wohne ja in Pankow, wo es noch diese Ostlaternen gibt. Hast du das gesehen? Jetzt zum Mauerfalljubiläum gab es so ein Foto, Berlin von oben, wo man die Grenze noch nachvollziehen kann dass irgendwie die hellen Westlaternen und die diesigen Ostlaternen. Okay. Und Pankow ist ja Osten und deswegen diesige Ostlaternen. Und da gibt's einfach Straßen, wo ich total froh bin über diesen Gurt, der reflektiert, weil die Autos einfach ihr eigenes Licht zurückgeworfen kriegen und dann von sich selber geblendet sind. Und deshalb
und
langsamer fahren.
Ja, genau. Und in den Gegenverkehr.
Und dann fahren die alle gegeneinander und ich kann irgendwie in Ruhe drüber weg. So.
Ja, diese Westen sind auch en vogue jetzt und diese Gurte ganz genau. Und was ich noch beobachtet habe, dass der kleine Tretroller ein Revival feiert.
Ja?
Ja,
bei
seit
Kindern.
Einer Woche. Nein, bei Kindern, das ist ja süß. Bei Erwachsenen. Also ich habe das schon damals nicht so richtig verstanden. Wahrscheinlich, zu jung bist du nicht dafür. Nö, du bist ja auch schon 35. Aber so, wann war das denn so? Vor 20 Jahren, als diese kleinen, weißt du, diese kleinen Aluroller, wo dann so Typen in Anzügen auch da so...
So ganz albern. Aber ich glaube, das war die Zeit, da habe ich gerade Fahrradfahren gelernt. Da habe ich mich einfach nicht für Roller interessiert, weil ich so stolz war, dass ich endlich... Ich habe ja erst mit 15 Fahrradfahren gelernt. Das war mein erster Freund, der mir das beigebracht hat. Das werde ich ihm ewig danken. Das war sehr toll. Weil der musste mich damals, wir waren 15, und der musste mich halt immer auf der Stange überall hin mitnehmen oder auf dem Gepäckträger oder so. Weil alle sind Fahrrad gefahren, die ganze Clique. Nur Lea konnte immer nicht. Und es ist auch nicht so angenehm, wenn man jetzt nicht so einen richtig bequemen Hintern hat, auf so Stangen und Gepäckträgern irgendwie immer mit zu rasen. Und dann sind wir zu seiner Oma aufs Dorf gefahren. Und dann hat die Oma gesagt, die war Sportlehrerin gewesen, und dann haben die beiden gesagt, jeder kann Fahrrad fahren, und dann haben die mich auf die alte Schrottschäse gesetzt und dann regelmäßig aus den Brennnesseln am Straßenrand gezogen. Und am Ende der Ferien konnte ich Fahrrad fahren. Es war am Anfang immer noch so, dass ich gesagt habe, ja, ich bin heute nur zweimal hingefallen. Ich hatte halt überall blaue Flecken plötzlich wieder. Und also alle auf dem Schulhof haben immer irgendwie im Kopf geschüttelt, aber sich auch gefreut, glaube ich.
Wieso hast du denn so spät erst Fahrradfahren gelernt?
Wegen meiner Gehbehinderung. Ich habe das als Kind, das hat einfach nicht hingehauen. Ich habe eine leichte Gehbehinderung, die heißt infantile Zerebralparese. Es ist sehr häufig, das haben viele Leute. Also es bedeutet, dass in meinem Fall ein Bein, das linke, ein bisschen kürzer und ein bisschen dünner ist und bestimmte Muskeln nicht ausgebildet sind.
Welche zum Beispiel? Eher in der Wade, eher im Oberschenkel?
In der Wade, genau. Alles sozusagen ab dem Knie abwärts ist einfach sozusagen, der Fuß ist ein bisschen steif und die Wade ist quasi nicht ausgebildet, weil ich diese Bewegung des Fußhochziehens, die kriege ich nicht gut hin. Und dann war noch mit dem Fahrradfahren auch das Problem, dass ich einfach das Gleichgewicht nicht halten konnte. Meine Eltern haben wirklich alles versucht, aber es ging nicht. Und dann mit 15 ging es plötzlich.
Wenn du sagst, das ein Bein ein bisschen kürzer ist als das andere, brauchst du wahrscheinlich auch Spezialschuhe.
Ich habe Spezialschuhe. Das sind okay. Orthopädische Maßanfertigungen. Die einen schönen Gruß an meinen Schuhmacher möchte ich an dieser Stelle ausrichten, der auch ein begeisterter Radio 1-Hörer ist übrigens. Und immer schon die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, wenn ich wieder vor ihm stehe und sage, es ist noch was. Ich habe ihn sehr gequält, aber er hat mir ganz tolle Schuhe gemacht. Schön. Und in denen ich auch alleine laufen kann jetzt. Also sonst bin ich immer gerne an der Hand von meinem Freund gelaufen. Und seit ich die Schuhe habe, kann ich aber auch alleine laufen.
Ah, okay. Genau. Also wer es nicht weiß, es fällt jetzt nicht groß auf.
Nee.
Wir sind eben uns zum ersten Mal begegnet. Und hätte ich es jetzt nicht vorher gelesen auch und gewusst, wäre es mir jetzt nicht unbedingt aufgefallen. Wie hast du das als Kind empfunden? Da sind ja so Unterschiede unter Umständen. Entweder sehr viel größer oder auch gar nicht, weil Kinder sich über sowas gar nicht so große Gedanken machen.
Nee, als Kind ist dir das egal. Also mir war das wurscht. Irgendwie, das war immer dieser Dialog mit meiner Mutter, Lea, dreh den Fuß nach außen, Mano, weil es ist doch scheißegal, ob ich meinen Fuß nach außen drehe.
Und das hat sie gesagt, damit es nicht auffällt oder um das korrigieren?
Nein, es ging natürlich ums Korrigieren. Mhm. Ich bin operiert worden mit 4 Jahren und war dann lange im Krankenhaus, das war ziemlich furchtbar.
Wie lange?
Also jetzt auch nicht ewig, aber ich sechs Wochen und dann nochmal im Gips ewig und dann wieder neu laufen lernen und wir haben im 4. Stock gewohnt und so, meine arme Mama. Das war scheiße. Und vor allen Dingen, die wollten mich nicht im Kindergarten haben, weil die kein Kind haben wollten, was nicht laufen kann. Und dann gab es eine Kindergärtnerin, die sich dafür eingesetzt hat, dass ich da ich musste dann erst wieder laufen lernen und dann durfte ich in den Kindergarten. Und dann gab es eine Kindergärtnerin, die sich extra für mich eingesetzt hat und die auch, das haben wir jetzt erst erfahren, weil die sich bei meiner Mutter gemeldet hat, die mit den anderen Kindern geredet hat und eben erklärt hat, die Lea darf man nicht schubsen, die fällt sofort um. Mhm. Was ich aber als Kind, also mir, das war für mich kein Thema, das ist für dich als Kind, du hast doch gar nicht so ein Körpergefühl. Dein eigener Körper ist dir als Kind eigentlich ziemlich ralle.
Ja, ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass es dann halt auffällt, wenn du das Gefühl hast, dir werden Sachen vorenthalten, die andere Kinder dürfen oder bekommen oder machen. Auf Bäume klettern beispielsweise. Wenn du der Einzige bist,
habe ich aber auch probiert. Habe ich einfach auch probiert und hat dann nicht geklappt. Und andere Angsthasen gab es eher auch. Und das war eh nicht so Thema im Kindergarten, auf Bäume zu klettern, glaube ich. Das fanden die Erzieherinnen nicht so toll. Ich bin halt vielleicht noch ein bisschen öfter hingefallen als andere Kinder. Also ich bin ja nie an Krücken gelaufen oder so. Ich habe halt so einen leichten Gehfehler. Irgendwie das sieht man heute auch und ich konnte halt nicht Radfahren. Ansonsten war das wirklich als Kind, ich hatte schon immer eine laute Klappe. Und da wirklich so Kindergarten war das gar kein Thema. Und Schule bin ich ja dann auf die Körperbehindertenschule gekommen. Da hatten eh alle irgendwas. Mhm. Und alle mussten aufeinander aufpassen. Also da gab es dann einen irgendwie Epileptiker und dann gab es einen mit einem Herzfehler und welche im Rollstuhl und so. Also und da lernt man dann einfach sozusagen mit den individuellen Handicaps umzugehen. Und dann irgendwie wird der mit dem Herzfehler von den anderen ermahnt, Basti, renn mal nicht so schnell. Ne, weil der war der Klassenclown und der wollte dann immer ganz schnell und dann stand da immer da und dann so da passt man dann auch einfach anders aufeinander auf. Aber das ist dann einfach völlig normal. So. Und dann kam ich aufs Gymnasium und da war es denn. Da kam ich in die Pubertät vor allen Dingen. Und in der Pubertät, da wurde es dann doch Thema. Weil dann fängst du an, dich selber im Spiegel anzugucken und dann ist dir die Aufmerksamkeit der anderen wichtig und dann ist dir die Aufmerksamkeit der Jungs wichtig. Und dann kommen diese Sprüche, ey, lauf mal richtig und das ist dann nicht, das ist nicht gut, das hat wehgetan. Und und diese Auseinandersetzung hat natürlich dann ein bisschen gedauert, wobei ich auch immer nicht weiß, ich meine, Pubertät ist für alle scheiße.
Absolut, also, total, ja.
So, ob man Gehfehler hat oder nicht, der andere ist
rote
zu
Haare,
dick oder
große Nase, ne? So. Diese ganzen Sachen, ja, das stimmt, jeder hat so seine Wunden zu lecken.
Und die müssen ja gar nicht objektiv da sein, die können ja einfach nur gefühlt sein, so deswegen.
So, da du jetzt sowieso schon diesen Ausflug in deine Kindheit unternommen hast, reichen wir nochmal das Geburtsdatum nach. Mitten im Sommer bist du zur Welt gekommen, wahrscheinlich deswegen auch dieses heitere Gemüt. 24. Juli 79 in Pankow, damals stand die Mauer noch, genau. Mhm. Der 24. Juli, ich habe mal nachgeguckt, es gibt gar nicht so viele Leute, die mit dir Geburtstag haben. unter den Bekannteren ist wirklich nur Jennifer Lopez. Ach, und dann habe ich so gefunden, 1895 sagt Wikipedia, am 24. Juli, Sigmund Freud deutet erstmals vollständig einen eigenen Traum, Doppelpunkt, den Traum von Irmas Injektion auf Schloss Bellevue.
Und also wenn das eine Erklärung wäre.
Ja, ja, verstehst du das? Ich erkläre mir mal den Satz. Den Traum von Irmas Injektion auf Schloss Bellevue. Was ist denn das für eine Erklärung?
Wer ist Irma?
Ja, wer ist Irma? Was für eine Injektion und warum?
Warum auf Schloss Bellevue? Du warst doch in Wien. War der nicht in Wien zu der Zeit?
Ja, also zu der Zeit. Wir hatten eine Zeit lang keinen Kontakt. Das war wahrscheinlich die Zeit, in der er gerade in Wien war. 1895.
Ja. Ja, da war der in Wien. Keine Ahnung. Gibt's da auch ein Bellevue?
Irmas Injektion. Aber ist das jetzt so, hat er von Irmas Injektion, also ist ja sein eigener Traum.
Ich denke schon.
Er hat dann von...
Oder hat er Irmas Injektionstraum?
Diese Injektion macht mich total...
Das lass mich raten, das ist irgendwas Unanständiges. Injektion.
Das war bestimmt sein Über-Ich. Ich weiß es natürlich
ja,
nicht.
Ja, sicherlich.
Wie gesagt, wir hatten in
der Zeit... Das hat er gar nicht selber geträumt.
Sagte man nicht sogar, mir träumte oder mir wie sagte man denn? Es gibt doch so ein... Komme ich jetzt nicht drauf. Wir müssen die Beatles spielen.
Ja, immer.
Help hast du mitgebracht. Und das passt auch zu der Geschichte davor, ne?
Genau, das passt. Soll ich jetzt erzählen?
Ja.
Ja. Weil zu Help, ich musste ja dann immer turnen. Also als Kind schon. Irgendwie, weil halt irgendwie das Bein, was nicht so beweglich war, musste bewegt werden. Und wie macht man das mit einem Kind, indem man Spiele spielt? Und ich hatte so eine ganz tolle Kinderfrau, die dann immer mit mir geturnt hat. Und meine Mutter musste auch mit mir turnen. Und dann haben wir mit der Help-Platte geturnt, die meine Mutter schon als Jugendliche hatte, die übrigens meine Urgroßmutter damals aus dem Westen mitgebracht hatte. Und das Lustige fand ich immer, dass ich als Kind natürlich dachte, dieses Plattencover, das sieht doch so aus, da machen die doch diese Flugdingsbums, weißt du?
Nee.
Die machen doch, also die machen dieses, wie halt nicht Morse-Alphabet, sondern...
Ach so, ja.
Also die bilden die Lotsen-Buchstaben für Help, genau. Und ich dachte als Kind, dass die auch turnen.
Ach so. Hat geholfen.
Das ist die Turnplatte, ja.
I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help.
Radio 1, hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Autorin und voller Stolz sage ich auch unsere Radio 1 Kolumnistin Lea Streisand. Und zu dem kommenden Song sage ich jetzt erstmal nichts.
Wir waren Kinder und wussten schon immer, es würde so weitergehen.
Ich habe eben schon mit Lea und Mariam, der Redakteurin der Hörbar, darüber gesprochen. Als ich diesen Song zufällig gehört habe, habe ich gedacht, ach guck mal, Manne Krug, dann mag ich, ist ja irgendwie ein ganz schöner Song. Und ich habe mich ein bisschen gewehrt, weil ich den nicht so sympathisch finde. Und dann war ich ganz erleichtert, dass es Freddy Fischer war. Ein Song über...
Das war ein schöner Song, aber ich kenne Freddy Fischer leider gar nicht.
Ist nicht so schlimm.
Macht nichts.
Ist überhaupt nicht schlimm.
Okay, ich habe ja so gar keine Ahnung von Musik.
Wie kommt das denn?
Ich weiß nicht, ich bin so eine Best-of-Tussi. Beziehungsweise, ich habe jetzt festgestellt, dass die Dusch-Playlist ist so mein Musikgeschmack. Weißt du?
Was ist denn die Dusch-Playlist?
Kennst du nicht? Bei diesem, darf man das hier sagen? Spotify?
Ja, natürlich.
Ja, also diese so. Und da kann man doch so Playlisten anwählen, die dir dann so eine Mische machen.
Mhm.
Und das ist mir alles, also ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste, das ist mir alles zu krachig und so das moderne Popzeug, sondern so diese, ich wollte schon immer Musik haben, zu der man mitsingen kann. Und wenn du die Dusch-Playlist auf Spotify anmachst, das ist total geil. Da kommen nämlich dann eben Don't Stop Me Now, Michael Jackson, Aretha Franklin, Staying Alive und so,
oh,
das ganze
Zeug.
Also so dieses
Ganze,
wo einfach der Discofinger, der muss in die Höhe und dann ist schön.
Das ist wahrscheinlich dann der einzige Mainstream-Part in deinem Leben. Du bist ja ansonsten sehr, sehr, sehr...
Was denkst du?
Gibt es mehr? Das finde ich ja never mind the Mainstream.
Eben.
Ganz klar. Aber jemand, der so, du hast ja so feine Antennen und so einen guten Radar, das sage ich deswegen, weil ich deine Geschichten kenne, wie viele andere auch. Da habe ich gedacht, dass es automatisch gekoppelt ist mit so einem Interesse für Musik, ich will diese ganzen Songs, die du aufgezählt hast, überhaupt nicht kleinreden. Die sind ganz toll zum Tanzen und offenbar eben auch zum Duschen. Ich dusche halt nie.
Sport machen. Du duschst gar nicht. Das riecht man aber nicht.
Und ja, es ist interessant, weil ich das ja auch so spannend und bereichernd finde, so in Musik so rumzusuchen und auf immer neue Sachen zu stoßen, auf so Verzweigungen und so. Es gibt so unglaublich viele ungehobene Schätze in der Vergangenheit.
Aber das ist nicht meine Schatzkiste. Das ist einfach nicht mein Metier. Irgendwie Musik ist für mich, hat einen Zweck zu erfüllen.
So. Ach.
Ja, also na, wie gesagt, irgendwie tanzen, Stimmungsaufheller oder Stimmungsdowner oder so. Also ich mag Geschichten in Songs. Ich bin ja wirklich, ich bin ja durch und durch Geschichtenerzählerin, deswegen mag ich auch Songs, die Geschichten erzählen. Deswegen mag ich auch diesen, was ich aber auch alles nicht mitgebracht habe. Irgendwie, ich bin ein großer Element of Crime-Fan, weil die einfach schöne Geschichten erzählen. Genauso wie Keimzeit oder so. Also dieser ganze irgendwie deutsche Pop gefällt mir zum Teil sehr, sehr gut, weil das einfach, wenn die Geschichte schön ist, das gefällt mir. Genauso wie bei, wie aber auch in englischen Songs und so, wenn das da stimmt, dann. So, ist fein. Aber ich bin niemand, der jetzt da irgendwie nach Avantgarde sucht, gar nicht.
Oh, das ist das Gegenteil, muss jetzt nicht unbedingt, oder das, was vom Mainstream jetzt abgeht, muss nicht Avantgarde sein. Also 12 Ton und, keine Ahnung, Tonsteine, Scherben, ach nee, Quatsch, hier...
12 Tonen und Tonsteine, das ist ja auch nah beieinander.
Ich war jetzt gerade bei... Lixar Bargeld, ich wollte nur seinen Namen mal wieder nennen. Einstürze Neubauten,
ja,
so.
Ja, Tonsteine, Scherben, Einstürze Neubauten, das ist ja alles dasselbe. Der Spur der Steine, meine Kruke.
Und schon schließt sich der Kreis. Stones, genau, Stones. Wahnsinn. egal, es muss nicht einfach ganz, aber es ist ja ganz egal, jeder wie er will. Und wir zurück zu dir. Also, in Pankow geboren und erstmal in Adlershof.
Ja, ein paar Jahre, weil da eine Wohnung war von meinem Großvater, das war ja alles so schwierig mit Wohnungen im Osten. Und mein Großvater ist gestorben, sehr kurz nachdem ich geboren wurde. Und dann ist sozusagen meine Mutter, mein Vater und ich, wir sind in die Adlershof-Wohnung, in seine Wohnung eingezogen. Und dann haben die, kurz bevor ich eingeschult wurde, getauscht. Im Osten hat man Wohnungen getauscht. Und dann sind wir nach Prenzlauer Berg gezogen, in die Hufelandstraße Nummer 26. Also in den Bözow-Kiez. So
Adlershof hat dir eigentlich ganz gut gefallen. Denn, und ich muss jetzt noch mal ganz kurz das Wort an den Hörer richten. Es ist wirklich wahnsinnig schwierig, sich auf Lea vorzubereiten. Denn was ich so habe, habe ich aus ihren Kolumnen. Und da habe ich dir schon gestern verzweifelt vor der Sendung nochmal eine E-Mail geschrieben. Oh Gott, wie viel ist davon wirklich biografisch? Denn natürlich hast du auch die Freiheit der Fiktion und wirst hier und da was erfinden oder eine Geschichte von jemandem übernehmen oder so. Deswegen weiß ich nie, ob das, was ich jetzt mutmaße, auch stimmt. Aber Adlershof stimmt. Und auch, dass es dir da nämlich gut gefallen hat, denn du hattest einen Spielplatz vor der Tür.
Da war ein Spielplatz vor der Tür und das Kinderzimmer war so schön hell. Das war so ein 50er Jahre Neubau, so eine Platte. Meine Eltern fanden das blöd, aber ich fand es super, weil das ganze Kinderzimmer hatte so eine Fensterfront und das war wahnsinnig hell. Und dann sind wir nach Prenzlauer Berg gezogen in die Szene und dann hatte ich so ein Berliner Zimmer. Es war riesengroß, es war irgendwie dreimal so groß wie meins davor. Es hatte 4 Meter hohe Decken und so ein Berliner Zimmer mit einem Fenster in der Ecke und das ging auf die Mülltonnen auf dem Hof. Und unter diesem Fenster war der Friseur und da war die Entlüftung vom Friseur, modische Linie. War das. Und dann stank immer dieser Friseurgestank in mein Kinderzimmer rein.
Ist das dann so ein scharfer Geruch, so wie Ammoniak so ein bisschen? Oder ist das so ein schönes, war das so ein bisschen Parfum?
Ja, so Parfum und Ammoniak, denke ich. Also es war so eine Mischung. Und dazu noch der Bier- und Wurstgestank vom Bözow-Stübel, der auch der Billardraum auf den Hof rausging. Und das war so ein nach 4 Seiten geschlossener Innenhof. Und das hallt dann so schön. Und wenn du ganz unten, und dann halte immer der Sound von den Billardkugeln.
Wenn die angeschlagen
und diese Pack. Und dann. Genau. War super, ja.
Aha, das heißt, du kannst den Geruch deiner Kindheit, ich muss sofort an Roger Willemsen denken, weil irgendjemand mal vor 20 Jahren oder so sagte, das ist so eine typische Roger Willemsen-Frage, wie roch deine Kindheit?
Nach Kohle, kann ich sagen, nach Kohle, Friseur, Bier und Wurst. und ich habe wirklich so, ich habe heute noch, wenn ich, und Trabis natürlich, und ich habe heute noch, wenn ich so Kohlegeruch im Winter, also so kalte Luft und dann riecht es irgendwie smockig. Denke ich, oh. Findest zu Hause.
Ja. Und freust du dich auch, wenn du hier so Trabi-Safaris siehst? Auf die habe ich mich total eingeschossen.
Die kannst du nicht leiden?
Nee.
Ich finde es halt, naja, ist halt Folklore. Also, was soll ich dazu sagen? Ist halt albern. Ich freue mich über...
Ich merke das. Du bist loyal.
Ich bin sehr loyal. Sollen die Leute doch alle machen, was sie wollen. Ja. Also, solange sie niemanden damit belästigen. Sie belästigen mich. Sie belästigen, na gut, dann finde ich es nicht gut.
So, Nena hast du mitgebracht, ja, nur geträumt.
Ja, das war super. Da sind wir die Hufeleinstraße runtergelaufen. Meine Mutter und ihre beste Freundin und die Tochter dieser besten Freundin und ich. Und wir Kinder waren, glaube ich, 5 Jahre alt, als dieser Song rauskam. Der war zu Nikolaus im Stiefel drin. Da war so eine Single immer mit drin.
Jedes Jahr. Hast du aber sehr, sehr tolle, große Schuhe gehabt wahrscheinlich, dass da eine
Single
reinpasste.
Nee, das stark so ein bisschen raus. Genau, Papas Schuhe genommen, da passte mehr rein. Nee, genau, und da war die Single drin. Und deshalb sind wir immer die Hufelandstraße runtergelatscht und haben gekräht, ich werd verrückt, wenn's heute passiert. Und unsere Mütter haben woanders hingeguckt und haben gesagt, wir haben damit nichts zu tun.
Jetzt hast du denn eine Idee gehabt, was das heißen könnte? Nö. Was sie damit meinen? Einfach nur, du fandst den Satz oder ich
das
fand den Satz.
Das war super, gut. Der hatte Power, das war, ja.
Okay.
Und es war ja auch so, dass Mama hat sowas ja auch manchmal gesagt. Ich werde ja bald verrückt.
Deine Familie hat sowieso so ein paar Redensarten noch ja. So alt. Ich weiß nicht, ob das
Berliner.
Typisch ja, das sind ja, Berliner, ist. Berliner, so ne? Da musst du uns Berliner. Nachher mal ein paar von schenken. Mhm. Und noch ein weiterer Teaser, damit sie dranbleiben. Aber ich sag noch nicht, worum es geht. Oh, du hast doch so viel Fantasie. Was könnte ich damit meinen, wenn ich sage, falls Sie das Ruderboot Anker verloren haben, kann ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? Ja.
Ich habe ein knallrotes Gummiboot, aber das wirst du nicht meinen.
Ich werde die Spannung bis ins Unerträgliche steigern.
Oh mein Gott, wie soll ich das aushalten?
Das wird erst in der zweiten Stunde werden Sie erfahren, was ich damit meine. Ruderboot Anker, sage ich nur. Und wir hören jetzt Nena, nur geträumt. Ja, Nena. Mhm. Nur geträumt. Wieso lachst du so?
Lass mich doch mal lachen, ist doch was Schönes.
Du weißt, warum ich das frage. Wir haben uns nämlich gerade über Nena unterhalten.
Ach so, ja. Ich wollte dezent sein, hat nicht geklappt. Naja, macht nichts.
Ist ja egal, jetzt habe ich schon gesagt, dass ich meine Krug nicht so sympathisch finde. Gut. Jetzt ist alles sowieso, weißt du, es ist sowieso.
Ist der Ruf erst ruiniert. Ist doch schön, finde ich gut.
Du wolltest über deine Stimme sprechen.
Ich wollte was erzählen, genau. Ich wollte nämlich erzählen, dass das ganz neu mit als die Radiokolumne angefangen hat, ne? War der erste Tweet, den ich bekommen habe. Ich bin ja bei Twitter seit einem Jahr und finde das ziemlich toll, was man da machen kann und so. Und dann war der erste Tweet, in dem ich erwähnt wurde, war, wie kann denn eine so junge Frau eine so alte, unangenehme Stimme haben?
Oh.
Lea Streisand sollte lieber weiter schreiben, als bei Radio 1 zu sprechen.
Ich denke, man hat nur 160 Zeichen. Wie kann man das alles unterbringen?
Das passt da, 140 sogar.
Ist ja wohl eine Frechheit.
Nee, ich fand es aber, also da hatte ich auch so, hallo, sehr schön. Und ganz niedlich war jeden bei Radio 1, den ich getroffen habe, als das so alles anlief.
Ja.
Die haben alle, habe ich gesagt, hallo, ich bin Lea. Und der andere gesagt, ah, Lea, lies nicht die Kommentare. Das war das Erste, was jeder zu mir gesagt hat. Jeder, aber wirklich ausnahmslos jeder. Und ich habe versucht, das zu befolgen. Es ist mir nicht immer geglückt. Und aber ganz interessant für mich wirklich, wie meine Stimme wirkt. Und die Leute denken, dass ich 50 bin. Und eigentlich so eine Cindy aus Marzahn. So eine Cindy, also ein bisschen atzig und Cindy aus Marzahn und 15 Jahre älter auf jeden Fall. Und das war neu für mich. Das kannte ich nicht, weil die Wirkung war ja normalerweise andersrum. Ich mache ja schon sehr lange Vorlesen auf der Bühne und dann war immer so, da kommt so ein kleines, dünnes Mädchen, was nicht richtig laufen kann, auf die Bühne und man denkt, ach Gottchen, und dann macht das Maul auf und sagt, Tach. Und alle sagen, huch. Aber andersrum, dass es andersrum natürlich ganz anders wirkt und die Leute denken, wer ist die denn? Die Tante?
Ich finde das auch ganz interessant. Ich bin ja auch ein Freund von fotolosen Radiowerbungen.
Mhm.
Ne? Also auch Radio 1 hat ja schon mit Moderatoren geworben. Und ich finde es ganz schön, wenn das letzte Geheimnis Stimme bleibt. Ich meine, ist es ja auch nicht mehr. Die Leute googeln oder gucken, wenn es sie interessiert, wenn sie es gut finden oder wenn sie es nicht gut finden. Im Gesicht kriegt man dazu. Aber eigentlich finde ich es ganz schön, wenn die Stimme so für sich steht.
Ja, das tut sie aber auch. Das machen ja nicht viele. Weil zum Beispiel, ich habe ja... ich kann ja mal erzählen, wie ich zu Radio 1 gekommen
Gerne.
Bin. Und zwar, Christoph Azzone war in einer Lesung von mir, zufällig. Also es war so eine Mixed-Show und da habe ich vorgelesen und dann saß Christoph Azzone im Publikum. Und dann ist er danach zu mir gekommen und hat gesagt, er fand das ganz super. Und dann hatte der Moderator schon gesagt, ah, ich glaube, da sitzt Christoph Azzone im Publikum. Und dann habe ich gleich so, huch, den Namen kenne ich doch. Und dann haben wir uns irgendwie danach, waren wir noch ein Bier trinken mit denen allen zusammen und so. Und dann habe ich gesagt, ich arbeite ja für die Taz, weil die Partys so gut sind. Also fürs Geld macht man es ja nicht. Bei Radio 1 waren die Partys auch immer gut. Hast du nicht Bock, mich ins Radio zu bringen? Und dann so dreiviertel Jahr später, na, also ganz einfach was nicht, aber so ungefähr. Und ich kannte die Stimme in- und auswendig, aber ich hatte doch auch kein Gesicht dazu. Also weil ich glaube nicht, dass besonders viele Leute das Gesicht googeln und dass die Stimme eigentlich im Radio schon noch für sich steht. So. Und ach so, genau, und was ich auch noch erzählen wollte, dann ging bei mir die Kolumne los am Anfang und der erste Tipp war, lies nicht die Kommentare und der zweite Tipp war, und hör dir nicht zu.
Oh.
Du wirst das hassen, was du da machst, weil du am Anfang nicht geübt bist im Sprechen, obwohl ich ja eine geübte Sprecherin bin, aber Radio ist halt nochmal anders. Und dann habe ich natürlich doch gehört, oder die haben nicht gesagt, hör dir nicht zu, sondern sie haben gesagt, erschrick dich nicht oder so. Und dann habe ich das gehört und dachte, boah, klingt das quäkig. Ist ja furchtbar. Und dann habe ich zu Jürgen gesagt, Jürgen König, mein Redakteur, mein sehr lieber Küsschen an Jürgen an dieser Stelle, habe ich zu Jürgen gesagt, Jürgen, mach doch mal die Männerkarte. Es gibt ja bei Radio 1 so verschiedene Soundkarten.
Damit man die Stimme so ein bisschen beeinflussen kann.
Genau, ne? Es gibt sozusagen gegenderten Sound.
Okay.
Und dann habe ich zu Jürgen gesagt, nimm doch mal den Männersound für mich. Und dann habe ich gedacht, das ist sie, das bin ich. Also habe ich eine Männerstimme.
Jetzt hörst du auf zu reden, wo ich mir gerade einen Keks in den Mund gestellt habe. Das ist ja super. Oder das geht jetzt noch ewig so weiter.
Ja,
es gibt viele Leute, nein, das war gut.
Okay.
Es gibt viele Leute, die ihre Stimme ganz schlecht hören können. Also die das nicht ertragen, wenn sie auf ihrem eigenen Anrufbeantworter, den es ja kaum noch gibt. Also insofern, du hast keine Männerstimme, finde ich. Ich finde, du hörst dich überhaupt nicht männlich an. Du hörst dich an wie eine Frau und das ist eine ungewöhnliche Stimme. Und genau wie jede andere Stimme, kann man die mögen oder nicht mögen. Das ist, glaube ich, und interessant ist halt, macht man sich dazu ein Bild oder nicht. Und ich glaube, dass viele Leute enttäuscht sind, wenn sie sich an einen Moderator gewöhnt haben und dann irgendwann sehen, wie er aussieht. Gar nicht unbedingt, weil er besser aussieht oder schlechter aussieht, sondern weil plötzlich, wie bei einem Song, wenn du das Video siehst, dann
oder
wirst du diesen...
Oder bei einem Roman. So,
vielleicht.
Ne? Also und dann wird der Roman verfilmt und dann sagen immer alles schon falsch.
So, was haben wir denn hier? Michael Jackson?
Ja.
Thriller.
Ja.
Der hatte ja nun auch ein großes Problem mit sich selbst über all die Jahre. Schade.
Schade,
ja.
Ja, aber auch nicht verwunderlich. Ich meine, also so eine Kindheit will man auch nicht haben, oder?
Kennst du viele Leute mit guten Kindheiten?
Bei meiner Psychologin steht an der Wand, es ist nie zu spät, eine schöne Kindheit gehabt zu haben.
Gibst du mir die Telefonnummer?
Ja, gerne. Insofern kann man ja sagen, na, ja und nein. Also ich habe immer gedacht, ich hatte eine schöne Kindheit. Dann hatte ich eine Zeit, wo ich dachte, ich hatte eine schreckliche Kindheit. Und mittlerweile denke ich wieder, ich habe eine schöne. Ich glaube, das ist so tagesformabhängig, oder?
Also ich glaube, dass viele ihre eigene Kindheit für besonders desaströs halten.
Ja,
ja.
Denkst du?
Und gar nicht ohne Grund, weil es halt in vielen Fällen, unter jedem Dach wohnt ein Ach, hat meine Oma immer gesagt.
Auch schön.
Ist ja auch so und man stellt sich ja immer vor, man hätte so, wäre man doch in die Idealkonstellation geboren worden mit einem tollen Bruder oder einer tollen Schwester und die Eltern ganz klasse und sympathisch und gesund und die als Rentner dann noch mit Kaschmir-Pullovern Apfelkuchen backen und sagen, komm mein Kind, so.
Ja.
In Wirklichkeit sieht's ja anders aus. Also in den, so wie ich glaube, privat empirisch, mindestens die Hälfte hat dieses Glück nicht gehabt. Da ist immer irgendwas passiert, jemand...
Aber ist das nicht normal, dass was passiert?
Eben, ganz genau.
Irgendwas ist immer,
heißt irgendwas ist immer, aber es geht jetzt nicht darum, dass Papa mal ein halbes Jahr im Krankenhaus lag, weil er das Bein gebrochen hat, sondern es geht schon um die Sachen, die man dann bei einem Psychologen eventuell auch auspackt, weil das heißt, er hat sie die ganze Zeit betrogen und alle haben es gespürt und niemand hat drüber gesprochen.
Genau, so, aber sowas hat doch wirklich jeder.
Okay, ganz genau. Sowas hat fast jeder.
Ja, ich würde sagen jeder.
Und wer pechert... findet nicht den Absprung, vieles, was er jetzt tut, damit immer noch zu rechtfertigen. Ne? Also immer noch zu sagen, ja, kein Wunder, denn damals.
Genau, die anderen sind schuld. Mhm. Genau. Ja, also sozusagen diese Löcher in der Biografie hat doch jeder. Und wer die nicht hat, da sage ich, der ist einfach nur ein besonders guter Verdränger. Und mir hat das sehr geholfen, mich damit auseinanderzusetzen, mit diesen ganzen Löchern, die da und diese Verletzungen, die ich glaube, man braucht auch, manchmal wurde man verletzt und gesteht sich das selber nicht ein, wie weh das getan hat und dann kommt man später darauf und arbeitet es auf. Also ich laufe immer durch die Gegend und sage, Leute, macht eine Therapie. Ihr habt einen Zahnarzt, wenn ihr Zahnschmerzen habt. Ihr habt irgendwie einen Orthopäden, wenn ihr Rückenschmerzen habt. Wenn ihr morgens aufwacht und anfangt zu weinen, dann geht zu einer Therapie. Es tut nicht weh, das ist eine gute Sache. Und der ist dafür da. Und da hilft keine Freundin und kein Freund, sondern da braucht man einfach jemanden, der sich damit auskennt. So, ich lasse mir auch nicht von meiner Mutter die Zähne ziehen.
Oh, das ist auch neu. Lässt du nicht?
Nee. Dann doch, ich glaube, meine Mutter wäre da auch nicht so die Richtige für.
Wir hören jetzt von dir mitgebracht, Lea Streisand ist heute hier, Michael Jackson, Thriller.
Ja.
Radio 1. Hörbar.
Die Autorin und Radio 1-Kolumnistin Lea Streisand ist heute hier zu Gast. Und ich habe Ihnen Al Green mitgebracht mit seiner Version von Light My Fire. Radio 1, die Hörbar Rust, herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Heute mit Lea Streisand. Das nächste Lied steht für eine Episode in deinem Leben, die jetzt ungefähr 4 Jahre zurückliegt. So viel weiß ich. Du hast da noch nicht drüber gesprochen. Also das klingt jetzt so nach dem Motto Exklusivmeldung.
Ja, ist es aber schon ein bisschen.
Aber als die Einladung in die Hörbar kam, hast du eine Nachricht zurückgeschrieben, hast gesagt, okay, dieses Lied und das steht für eine Erkrankung. Mhm. Und da möchte ich jetzt einfach mal drüber sprechen. Mhm. Erzähl mal.
Ich hatte vor 4 Jahren einen Morbus Hodgkin. Das ist ein Lymphdrüsenkrebs. Also es ist so eine sehr gut behandelbare Krankheit, also die man mit Chemotherapie einfach gut wegkriegt. Das ist eine Krankheit, da hat der Arzt zu mir gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie haben sich von allen Scheißkrankheiten immer noch die beste rausgesucht. Aber es ist halt Krebs und das ist nicht lustig. Und ich hatte, also die Krankengeschichte ganz kurz erzählt, ich hatte halt ewig schon Rückenschmerzen und alle haben zu mir gesagt, na, ist ja kein Wunder bei dem Gangbild und so. Und am Ende war es halt ein Tumor, der auf die Wirbelsäule gedrückt hat. Also so alles ganz furchtbar. Und ich habe Chemotherapie und Bestrahlung und so gekriegt. Und das war, die Chemotherapie begann vor 4 Jahren im Januar und endete Ostern. Und das war der Moment, wo sich in meinem Leben einfach viel verändert hat. Klar, also so, ich hatte Todesangst. Das ist nichts, was man in dem Alter haben sollte. Die Ärzte haben auch gesagt, diese Krankheit bekommen Frauen mit 30 und Männer mit 60. Wo ich dachte, super, mitten in der Zielgruppe, sehr schön.
Vielleicht kannst du einen erklärenden Satz geben. Ich glaube, es betrifft das Lymphsystem.
Genau, es ist das Lymphknoten. Genau, die Lymphknoten sind ja überall. Mhm. Und also es ist mit der Leukämie verwandt. Es ist so ein Blutkreislaufsystem. Und die
Knoten, die Lymphdrüsen schwellen so an, ne?
Genau, die Lymphknoten schwellen an und die Lymphdrüsen wuchern dann einfach.
Darf ich noch was fragen? Es tut aber nicht weh, weil normalerweise ist es ja so, dass wenn man so einen Lymphknoten hat, der so ein bisschen geschwollen ist, dann tut er ja, wenn man so erkältet wird und so, dann tut er ja oft weh.
Das tut nicht weh. Eben nur in meinem Fall hatte ich halt einen, der eben auf den Knochen gedrückt hat und das tut dann einfach schweineweh.
Konntest du den ertasten?
Nee, weil der von innen gedrückt hat und deshalb hat man den auch beim Röntgen nicht gesehen. Also wenn man von hinten geröntgt hat, sah alles schick aus und als sie mich dann in die Röhre geschoben haben und ein CT gemacht haben, haben sie gesehen, dass da irgendwie so ein faustgroßer Tumor auf der Wirbelsäule sitzt. Und dass ich deswegen einfach jede Nacht vor Schmerz schreiend aufwache. Und also
hast du viele Tabletten genommen in der Zeit oder hast du es ohne versucht?
Ich habe Ibuprofen. Ich habe, ich bin dann, also naja, ich habe 200 Milligramm Ibuprofen am Tag genommen, was nichts ist. Und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann haben die mich immer gefragt, nehmen Sie Medikamente? Und dann habe ich gesagt, ja, eine halbe Ibuprofen. Und dann haben die mich angeguckt und haben gesagt, nein, Medikamente. Und dann habe ich so, nee, aber weiter nehme ich nicht. Also ich finde ich auch krass, wie schnell man sich an chronische Schmerzen gewöhnt. Und ich habe dann halt, ich bin dann halt schwächer geworden. Ich hatte keinen Bock mehr tanzen zu gehen. Ich konnte nur noch kurze Strecken mit dem Fahrrad fahren. Aber da das alles so sukzessive, ganz schleichend vorwärts geht, denkst du, es gibt ja immer einen Grund irgendwie. Hast du Magisterarbeit geschrieben, arbeitest
oder
viel.
Es wird zu früh dunkel oder es wird zu schnell hell.
Genau,
oder
es gibt immer und auch Stress und weiß ich nicht, in der Familie oder irgendwas ist ja immer, weswegen man irgendwie erschöpft sein kann. Und dann hat meine Psychotherapeutin gesagt, lassen Sie doch mal ein Blutbild machen. Vielleicht haben Sie was mit der Schilddrüse. Mhm. Und im Blutbild kann man sowas sehen. Da kann man denn die
Tumormarker erhöhen. Ist das schon?
Das ist also ja, kann sein. Also es war vor allen Dingen so extrem erhöhte Entzündungswerte waren das. Mhm. Also ist ja eben wie Blutkrebs. Also du hast dann einfach ganz doll weiße Blutkörperchen so. Und dann bin ich jedenfalls, also es war dann erst Verdacht auf Lungenentzündung, dann Verdacht auf Lungenkrebs, das ist auch nicht lustig. Dann war ich eine Woche in Buch in der Lungenklinik und da haben sie dann herausgefunden, nee, es ist ein Hodgkin und dann bin ich ins Virchow gekommen.
Was ist, also ich glaube, jeder, der allein schon mal einen AIDS-Test gemacht hat, weiß, was das für eine... was das für Stunden und Tage sind, bis man dann das Ergebnis bekommt und man ist vielleicht zuerst ganz gefasst und dann aber mit jeder Stunde mehr, ob auch egal wie vorbildlich man sich verhalten hat, ganz egal, es geht jetzt nur um diese Angst, die irgendwie so hochgekrochen kommt und wo man denkt, ey, was ist denn, wenn ich jetzt gesagt bekomme? So, und erinnerst du dich an
ja,
diese...
Ja, ich erinnere mich sehr. Ich hatte halt, ich kam mit dieser Angst überhaupt nicht klar. Ich hatte halt 3 Monate lang einfach nur Angst. Ich habe, also so, da braucht man auf mich nichts schönreden. Ich habe halt nur geweint, 3 Monate lang. Das war ganz, 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 ganz schrecklich. Ich glaube, das ist so diese Geschichtenerzählerkrankheit auch, dass man sozusagen jede Geschichte zu Ende denkt. Und dieses Nichtwissen, wie das aussieht, und um mal kurz das in Zahlen zu fassen, also die Wahrscheinlichkeit, dass man daran stirbt, liegt bei 10%. Was ja erstmal nicht viel ist. Also mit jeder irgendwie Lungenembolie ist die Gefahr größer. Aber trotzdem ist es Krebs und es ist eine verdammt langwierige Geschichte. Und du kriegst Chemotherapie und du kriegst Bestrahlung und das ist einfach, es ist die Hölle. Es ist einfach die Hölle. Und ich kam mit dieser Angst nicht klar. Und ich habe, glaube ich, so einen Zweckpessimismus, dass ich sozusagen immer vom Schlimmsten ausgehe. Mhm. Aber das Schlimmste im Fall Krebs ist dein eigener Tod. Und damit kann ich nicht umgehen. Also normalerweise gehe ich sozusagen, denke ich die Geschichte weiter und dann wird es immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer und dann muss ich mich mit dem Schlimmsten abfinden und dann kann ich sozusagen langsam
wieder
hochgehen.
Wieder
und
besser werden,
vielleicht ist es ja doch nicht so schlimm. Aber diesen Schritt zu sagen, dann sterbe ich halt, das habe ich nicht hingekriegt. Und neben mir im Bett, also das sind ja immer 2er-Betten, waren immer irgendwie Frauen, die doppelt so alt waren wie ich und die haben alle gesagt, die hatten dann oft dasselbe oder auch irgendwie einen Lymphdrüsenkrebs und die haben oft gesagt, naja, wenn das jetzt nicht klappt, ich hatte trotzdem ein schönes Leben und ich habe immer gedacht, nee, ich nicht, verdammte Scheiße. Ich wollte schwanger werden, stattdessen habe ich Krebs gekriegt. Es ist eine Unverschämtheit. Ich war so wütend. Mhm. Weißt du, ich war einfach so wütend auf die Welt und auf wen auch immer, also aufs Schicksal, keine Ahnung. Also
hat sich denn Wut für dich, jetzt so eine Pseudotherapeutenfrage, aber hat sich denn Wut nicht besser angefühlt als diese Traurigkeit? Oder hat
es
sich
war
das
ja nicht Traurigkeit, es war Angst. Angst ist nicht Traurigkeit.
Okay.
Angst ist nicht Traurigkeit, ist was hat was Resignatives und das konnte ich ja nicht. Ich war dann also auch da bei der Psycho-Onkologin und die hat gesagt, passend auf, Sie sind kurz vorm Burnout irgendwie so, wie Sie hier versuchen alles richtig zu machen. Das war auch so ein Ding irgendwie, dass dann erzählen dir immer alle, wenn du Krebs sagst, dann weiß immer jeder sofort Bescheid. Und dann kriegst du 1000 gute Tipps. Und ich habe immer versucht, die alle zu befolgen. Dann kriegst du aber eine Macke. Weil wenn die eine Schwester sagt, auf keinen Fall Schokolade essen. Und die zweite Schwester sagt, ach klar, essen Sie mal ein Stück Schokolade. Und die dritte Schwester sagt, keine Blumen. Und die dritte, also so. Und ich habe immer bloß versucht, Sachen zu vermeiden. Aber du kannst nicht alles vermeiden. Du kannst dich nicht in eine Glasglocke einschließen. Und diese Gelassenheit hat mir völlig gefehlt.
Ja, natürlich. Ich meine, wer hätte die denn schon?
Es gibt Leute, die gehen mit sowas anders um. Also auch jede Krankheit ist individuell und jeder geht mit seiner Krankheit anders um, glaube ich. Ich habe gemerkt, dass ich mit diesem Kontrollverlust überhaupt nicht klargekommen bin. Mhm. Also auch dieses, ich muss jetzt mein Leben und mein Schicksal in die Hände dieser Ärzte geben, die zugegebenermaßen die Besten des Landes sind, aber die können es mir nicht sagen. Da sagt dir halt keiner. Nein, nein, es ist alles gut, sowas hörst du nicht. Also Ärzte sind auch nicht dafür da, dir zu sagen, dass du gesund bist. Ärzte sind dafür da, dir zu sagen, dass du krank bist.
Nein. Das Lied, das wir jetzt hören, hat dich begleitet in der Zeit?
Nee, das hat mich nicht begleitet, sondern das Lied, was wir jetzt hören, das habe ich mir selber zur Beruhigung vorgesungen, wenn ich in irgendwelche Röhren geschoben wurde. Also ich bin einfach, man hört es ja schon, irgendwie Angst ist so mein Thema. Mhm. Beim Bestrahlen irgendwie, dann liegt man da und dann fährt dieser Laser um dich rum und ich habe einfach immer totale Angst gehabt, irgendwie was falsch zu machen oder eine Panikattacke zu kriegen. Mhm. Und um keine Panikattacke zu kriegen, habe ich mir selber Green Sleeves vorgesummt, weil das so ein schönes, beruhigendes, also Ausatmen auch ist und so ein ruhiger Ton.
Wie lange hat so eine Bestrahlung gedauert?
Also gefühlt Stunden, aber de facto waren es, glaube ich, 5 Minuten, 3 Minuten, 5 Minuten.
Radio 1, die Hörbarust immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute Lea Streisand. Sie ist Autorin. Sie rockt die Lesebühnen nicht nur in Berlin, nicht nur in Deutschland, auch Österreich und Schweiz, wahrscheinlich mit dem doppelten Exotenbonus als Berlinerin. Mhm. Können wir ja in der letzten halben Stunde nochmal drüber sprechen, über deine Lesebühnenerfahrung. Um jetzt diese Geschichte, die du eben erzählt hast, von deiner Krankheit, vom Krebs vielleicht als Geschichtenerzählerin, musst du jetzt die Geschichte sozusagen zu Ende erzählen. Denn sie hatte ja einen schönen Turn, wenn man so will.
Ja, also es war mir aber wichtig zu sagen, wie schlimm das war damit. Also es gibt einfach nichts, was sowas aufrechnet. Ich denke schon, dass ich nicht bei Radio 1 wäre, wenn das nicht, vielleicht doch, vielleicht ein bisschen später. Aber man kriegt durch so einen Schuss vor den Bug einfach eine sehr große Fokussierung auf das, was wichtig ist. Und ich glaube, ich lag in diesem Krankenhausbett und dachte, ich wollte die Mütterchengeschichte aufschreiben.
Das von deiner Großmutter?
Meine Großmutter wurde Mütterchen genannt, genau. Ich wollte Mütterchens Geschichte aufschreiben. Das muss ich noch machen. Das ist wichtig. Und das habe ich dann auch gemacht. Also das hat sich dann auch einfach so ergeben, aber es so auch, ich habe dann sofort wieder ein Buch gemacht und wie die Dorfkneipe ist dann, ist das Buch, was ich nach der Krebserkrankung gemacht habe. Also so, ich habe sofort wieder angefangen zu arbeiten, weil mir das auch am allermeisten gefehlt hat. Und das Arbeiten und das Schreiben und das Geschichtenerzählen sozusagen, das war, was auch mein Leben ausmacht und das ist, was ich kann. Und das kannst du nicht unter Chemotherapie. Das geht nämlich auch ins Gehirn. Du kannst nicht denken. Ich konnte nicht mal mehr Fernsehserien gucken. Ich habe am Anfang Serien geguckt und dann irgendwann, du wirst halt auch blöd. Also Chemobrain heißt es dann. Und dann kannst du dich nicht mehr konzentrieren zum Beispiel.
Wie lange hast du Chemo bekommen?
3 Monate. Genau, ich hatte Glück. Ich bin irgendwie in so einer Studie gewesen, habe so eine verkürzte Chemo, weil ich sehr gut drauf angesprungen habe. Bekommen, sonst ist es, war das damals noch 8-mal, jetzt ist es 6-mal, also so. Und in der Zeit kannst du aber einfach nichts anderes machen, auch weil dein Immunsystem komplett runtergeballert wird damit. Und du kannst zum Beispiel gar nicht vor die Tür gehen, was auch viel von der Angst ausgemacht hat damals. Aber gut, weg davon. Ich habe dann, also so, dann war die Chemotherapie vorbei, dann muss man sich erstmal erholen, dann brauchst du ja ein halbes Jahr, um irgendwie wieder zu Kräften zu kommen. Das ist ja nicht so, dass man am Ende der Chemotherapie gesund ist, sondern dann bist du richtig krank. Und dann, schwach, also der Krebs ist weg, aber du bist halt ein Wrack. Und dann wirst du wieder gesund und dann habe ich so und jetzt und dann haben wir, also dann habe ich zuerst das Buch gemacht.
Du hast auch einen guten Mann an deiner Seite, muss man sagen.
Super, ich habe den besten Mann an meiner Seite, der aber mich einen Vertrag hat unterschreiben lassen.
Ja, Moment, dass ich keine, es nicht. Genau, kein Kitsch, keine Liebeserklärung und keinen Namen.
Genau, genau, aber er ist der Allertollste und er war auch die ganze Zeit bei mir. Und
wie lange seid ihr zusammen?
Wir sind jetzt 7 Jahre zusammen.
Ah ja.
Oder? ja, 2008.
Na, also sollte ich jetzt hier mal nicht beschweren, falls du da was durcheinander bringst, wenn du alles so anonymisiert
ja,
halten
ja,
musst.
Ja, genau, wie soll man da noch klarkommen?
Ja.
Genau. Und dann habe ich das alles gestartet und ich glaube, ich habe auch einfach dadurch, dass ich so viel Angst habe, so ein...
Du sagst auch habe, so, ne? Du sagst habe.
Hat, ja, habe, hatte. Dass ich damals so viel Angst hatte, habe ich so ein Teil Angst aufgebraucht. Ich glaube, jeder Mensch hat so ein Kontingent Angst in seinem Leben. Genauso wie man so ein Kontingent Eis hat, was man essen kann in seinem Leben. Meine Mutter sagt immer, sie hat das in ihrer Kindheit aufgegessen, jetzt mag sie einfach kein Eis mehr. So hatte ich einfach während dieser Krankheit so viel Angst gehabt, dass ich seitdem einfach vor bestimmten Sachen keine Angst mehr habe. Ich habe zum Beispiel so gut wie gar kein Lampenfieber mehr. Mhm. Oder ich habe wenig Angst, mich zu blamieren. Also weniger, immer noch ab und zu. Aber so, es ist irgendwie, es relativiert mhm. einfach mhm. so diese alltäglichen Geschichten. Und es gibt einem auch nochmal so ein Ding, man kann halt nicht alles kontrollieren, man kann nicht alles beeinflussen. Also jetzt, wenn ich irgendwie Freunde sehe, die haben jetzt irgendwie ein frisch geborenes Baby und die messen jetzt irgendwie die Schadstoffwerte im Kinderzimmer und überlegen, ob sie die IKEA-Einrichtung wieder zurückschicken, weil da irgendwelche Werte und das ist krebserregend und so, wo du denkst, Kinder, ihr könnt es nicht beeinflussen. Also man weiß bestimmte Sachen. Man weiß halt irgendwie, man sollte jetzt nicht Klebstoff schnüffeln jeden Tag. Oder man sollte vielleicht jetzt nicht aus Spaß gerade nach Fukushima reisen. Oder irgendwie Rauchen ist jetzt auch nicht so super. Aber zum Beispiel hat Rauchen nichts mit dem Krebs zu tun, den ich hatte. So, das sind so Sachen, die einfach relativiert
werden. Ich glaube tatsächlich, dass man gesegnet ist, wenn man eine gewisse Ruhe mitbringt. Es ist halt ein schmaler Grat zwischen Nachlässigkeit in dem Punkt und Lässigkeit bietet sich jetzt als Wortspiel einfach so an. Es gibt auch Leute, die die das Ganze zu sehr auf die leichte Schulter nehmen. Ich denke schon, dass man ab einem gewissen Alter bestimmte Vorsorgeuntersuchungen machen sollte.
Auf jeden Fall. Das
und dass
meine
man auch,
nicht.
Na klar, und mir tun die Menschen tatsächlich leid, die eigentlich gesund sind und sich so viel Stress machen, was im Körper kaputt gehen kann, was dir passieren kann, wenn du
geht
auf die Straße gehst.
Kaputt.
Diese Angst, was so alles passieren kann, wenn man sich das vergegenwärtigt, ist das Leben eigentlich auch gar nicht mehr so lebenswert.
Genau.
Und insofern, ja, es ist schön, dass du das so da herausziehen konntest aus dem, was dir passiert ist und was du auch abstrahlst im Übrigen. Du strahlst ja eine Freude aus und eine Kraft. Ich habe im Teaser gesagt, du bist eine Frau wie ein Gewürzregal mit sehr viel Pfeffer und sehr viel Chili und so. Du hast schon wahnsinnig viel Kraft und Temperament, das ist schön. Alan Cohen spielen wir jetzt mit Einer will immer mehr. Noch ein ganz kurzes Stichwort dazu.
Ich fand die einfach toll. Auf die bin ich gestoßen, als ich durch YouTube gesurft bin, glaube ich, und dachte, oh, die ist aber klasse.
Einer will immer mehr. Einer will immer mehr. Und keiner will mich so sehr wie du, hast du gesagt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute die Autorin Lea Streisand. Sie kennen Berlin, ist eine Dorfkneipe eines ihrer zwei Bücher. Sie kennen sie auch als Kolumnistin, war schön gewesen bei Radio 1. Und jetzt haben sie gleich noch eine halbe Stunde Zeit, etwas mehr über sie zu erfahren. Und ich habe ihnen Fiche le Comte Jacques mitgebracht. Das ist, na, ich glaube, sie finden es selbst heraus, was es für eine Version ist.
Fiche le Comte Jacques.
Redaret, Lea Streisand ist heute hier zu Gast und wenn Sie glauben, so ganz profane Dinge passieren Lea nicht. Doch, so ganz profane Dinge passieren Lea sehr wohl. Davon ernährt sie sich, schreibt Geschichten, die wir dann lesen oder hören können. Und zum Beispiel eine dieser profanen Geschichten, die aber ziemlich weite Kreise zieht, ist Dein Portemonnaie wurde dir gestohlen in Wien.
Ja.
Frechheit dieses Jahr.
Sauerei, ja wirklich. Und vor allen Dingen auch noch so, was ich so peinlich finde, das ist halt auf so eine Touri-Art. Ich bin ja oft in Wien und ich habe aber normalerweise immer mit so einer Umhängetasche bin ich unterwegs. Aber ich habe ja Rücken und ist ja nicht gut für Rücken mit Umhängetasche. Deswegen habe ich jetzt seit neuestem Rucksack. Naja, und zack, passiert mir das. was man eigentlich weiß, wenn man Rucksack hat. Man soll das Portemonnaie nicht in die kleine Tasche vorne und dann Rolltreppe fahren. Wenn man Rolltreppe runterfährt, dann kann nämlich also jemand, der hinter einem steht, so ganz einfach den Reißverschluss aufmachen, das Portemonnaie rausholen und dann stehst du da.
So, und da war natürlich alles drin. Und du hast dann beim Fundamt angerufen in Wien?
Immer mal wieder. Der hat sich schon gefreut auf mich da, der Beamte.
Hier heißt es ja Fundbüro.
Und da heißt es Fundamt und Geldsackerl.
Und ist es abgegeben worden?
Nee, bis jetzt nicht. Sie haben dann gesagt, irgendwie nachdem ich das, keine Ahnung, 7. Mal angerufen habe, haben sie gesagt, sie melden sich, wenn es da ist.
Don't call us.
We call you.
Ich habe dann gedacht, Mensch, das ist so eine schöne... Das hat sowas Analoges, Fundbüro. Das hat noch sowas von der alten Welt, ja, vom alten Europa, vom alten Deutschland. Fundbüro. Wer macht sich die Mühe, heutzutage noch etwas in ein Fundbüro zu bringen? Wahrscheinlich die Menschen 65 plus, so, finde ich toll. Danke, dass ihr das macht, dass sie das machen. Die meisten werden wahrscheinlich, wenn sie was finden, zu faul sein dafür irgendwie. Also ich habe mir zum Beispiel, das rate ich jedem von Ihnen, machen Sie sich bei so einem Schlüsselshop einfach einen kleinen Anhänger mit Ihrer Telefonnummer an Ihren Schlüssel. Weil, es ist mir in meinem Leben zweimal passiert.
Bist du so eine Schlüsselverliererin?
Nee, eigentlich nicht. Okay. Aber zweimal ist es passiert und zweimal habe ich ihn genau auf diese Art und Weise wiederbekommen, weil mich jemand anrief und sagte, ey, ich habe jetzt hier einen Schlüssel gefunden. So.
Ja, der Trick ist aber wirklich gut. Dazu kann ich eine Geschichte erzählen. Ich habe auch mal einen Schlüssel verloren, weil wir waren in Hamburg und haben Geburtstag gefeiert in irgendeiner Kneipe, also so einer Punker-Kneipe auf dem Kiez. Und mein Freund meinte, leg deine Jacke da ruhig hin, ist eh alles Familie, passiert nichts. Und dann war die Jacke weg. Oh, war ich sauer. Und dann kannte aber ein Freund von meinem Freund, der kennt sowieso alle in Hamburg, und der hat dann rumgefragt und dann war wirklich in irgendeinem besetzten Haus irgendwo eine Jacke aufgetaucht, die irgendwie niemand, wo ich auch gedacht, wie besoffen muss man eigentlich sein, dass man so eine Mädchenjacke anzieht, wo ich auch so dachte, nämlich ein Mann, ja, hat sich in meinen 36er, Größe 36 Parker gezwängt und dann wahrscheinlich mit leicht verrenkten Armen nach Hause gegangen. Und dann stelle ich mir so vor, wie er den Schlüssel aus der Tasche und so versucht hat, ob er passt. Und dann einfach fallen gelassen. Den Schlüssel habe ich auch wieder gekriegt.
Das Schönste an der Geschichte ist, dass es in Hamburg offenbar noch besetzte Häuser gibt.
Ja.
I did not know. So, und ich habe dann gedacht, Fundbüro. Wo gibt's denn das hier? Also es gibt ein zentrales Fundbüro. Mhm. Das ist im Flughafengebäude Tempelhof. Und es gibt dann noch das von der BVG beispielsweise. Und ich habe dann gesehen, online ist das Fundbüro ganz weit vorne. Fand ich schon mal toll, dass dieses analoge alte Schiff auch online gegangen ist. So. Und dann habe ich gesehen, wenn man was sucht, ne, das nächste Mal, wenn du was verlierst, gibt es so kleine Suchmasken. Man kann also eingeben, das Suchgebiet bestimmen. Also du gibst eine Postleitzahl ein und dann den Radius drumherum. Und als nächstes kommt dann, was für eine Kategorie? Also was hast du dann da, was hast du verloren? Und wann war es natürlich, das Datum, ungefähr, roundabout. Habe ich dann mal gemacht, um mal zu sehen, was dabei rauskommt. Die Kategorien sind zum Beispiel Schlüssel, Tiere, Kleidung, Schirme, Handys, Schlüssel. Ja, super. Ja. So, ich habe dann einfach mal Brille eingegeben, ja. 18 Einträge, also mit diesem Radius und meiner Postleitzahl. Mhm. Die meisten tatsächlich sind in den öffentlichen Verkehrsmitteln gefunden worden und dann holst du die bei der BVG ab. Und dann habe ich gedacht, das ist jetzt zu leicht. Dann habe ich als nächstes Boot eingegeben. Da schließt sich der Kreis. Hab so gedacht, okay, also komm, hey, erstmal, wer verliert ein Boot? Also was muss das für eine geile Party, was für ein toller Abend gewesen sein, dass man...
Ich habe mein Boot verloren. Scheiße.
Mann, haben wir gefeiert. Irgendwann wurde ich ans Ufer geschwemmt und die Sonne ging auf und ich habe gedacht, ey, wo ist mein Boot? Gut, ich habe dann Boot eingegeben. Super. Ich habe den Radius auf 100 Kilometer erhöht.
Geil.
Und das Funddatum zurückgesetzt auf März 2013.
Und
da wurde ein normales Ruderboot in der Müggelspray gefunden und, guess what, das Ruderboot Anker in Neukölln.
Mit A.
Anker hinten mit A.
Ah.
Also deswegen sagte ich vorhin, Lieber Hörer, wenn Sie Ihr Ruderboot Anker suchen, Sie können es sich im Zentralen, na, wahrscheinlich wird es nicht da vor Ort liegen, aber jemand dort wird Ihnen sagen können, wo Sie dieses Boot abholen können. Und dann möchte ich an dieser Stelle, obwohl ich, das hat ja gar nichts damit zu tun, aber ich möchte trotzdem, die Fahrradsaison beginnt wieder. Und wir haben ja festgestellt, dass das Leben ein schöneres ist auf dem Fahrrad. Es gibt ja auch regelmäßig Versteigerungen der Fundsachen. Und am 31. März zum Beispiel werden nur Fahrräder versteigert. Und vielleicht finden Sie ja auch Ihr altes wieder.
Auf die Art habe ich auch schon mal eins bekommen. Das war aber nicht so doll.
Sind dir schon oft Fahrräder geklaut worden?
Nee, weil ich immer so Schrottschäsen habe, die keiner haben will. Mhm. Also ich habe so uncoole Räder einfach. Mhm. Ich glaube, die sind einfach zu unsexy.
Ich halte auch immer die Luft an, wenn so Freunde von mir kommen und sagen, du, ich habe mir so ein Special Alu Kupfer, Messing, das kostet, das wiegt nur ein...
Ist doch bescheuert.
Ich glaube, die müssen damit schlafen gehen. Mhm. Ja.
Das tun sie aber auch. Mhm.
Ja. Hm. Wäre schön, wenn es eine Fahrradsendung gäbe, oder? So,
kennst du was nicht?
Doch, ich glaube beim RBB. Weißt du, ja, stimmt, die heißt Stadtradhund.
Ja?
Ja.
Das ist so eine Fundbüro-Sendung, oder? Nein. Wenn du dein Fahrrad oder deinen Hund verloren hast.
Die ist ganz toll. Davon gibt es zwar immer nur 5 Episoden im Jahr, aber wenn mich nicht alles täuscht, geht es am 18. Juni wieder los. Aber dann wird die betreffende Moderatorin wahrscheinlich kurz vorher nochmal Bescheid geben, damit sie alle zugucken. Hm. Stadtradhund im RBB. Tolle Sendung.
Soll ich dir noch eine Geschichte erzählen?
Gerne.
Zum Thema Hund. Der beste Freund meiner Mutter, Horst, hatte einen Hund, einen Irish Setter, der hieß Prinz, war riesengroß und ich war ein Baby und im Kinderwagen und Horst wohnte bei Potsdam in einem großen Haus und dann gingen sie mal spazieren durch den Wald und der Kinderwagen war so schwer durchs Laub zu schieben und der Hund zog immer an der Leine und dann haben sie gedacht, kombinieren wir das doch und haben den Hund an den Kinderwagen gebunden, was zur Folge hatte, dass Prinz von dannen stob mit dem Oberteil vom Kinderwagen und das Unterteil blieb stehen und dann so ein paar Meter weit schlitterte und es ist mir aber nichts weiter passiert.
Also als 1A-Geschichtenerzählerin hättest du, das hätte sowieso niemand mehr nachvollziehen können, gesagt und dann hat Horst war ja der Mann, wie hieß der Hund?
Prinz
ist dann mit dem Kinderwagen davon gestoben. Mhm. Und hinterließ einen wirbelnden Haufen Laubblätter, sodass erstmal niemand sich zurechtfinden konnte. Nicht Horst und nicht deine Mutter. Fundbüro.
Ach so.
Kann man jetzt überlegen, wie man das hinkriegt, dass dann sowohl der Hund als auch das Kind.
Ja, ein Kind im Fundbüro. Das ist übrigens auch die Geschichte, wo ich eigentlich überlebt habe, ob ich die mitbringen soll. Der Wolf und Rotkäppchen in der Stadt von Peter Brasch. Mein Lieblingskinderhörspiel, was ja darum geht, dass der Wolf abgehauen ist. Eigentlich genau die Geschichte. Der Wolf ist aus dem Märchenwald abgehauen, weil er keinen Bock mehr auf den Job hat. Und dann geht Rotkäppchen hinterher und sucht ihn im Fundbüro.
Ach, guck dir das an.
Ja, genau.
Wir haben jetzt noch 2 Songs von dir und wir müssen auf jeden Fall noch auf die Lesebüsen.
Ja.
Lesebüsen.
In Lesebusen.
Ist das... Meerbusen ist eigentlich auch ein schönes Wort. Ne? Das wird eigentlich so im aktiven Wortschatz gar nicht so. Also klar,
die
bei Frauen,
die sich
die Brüste vergrößern lassen, sagen das in einem anderen Kontext. Aber man sagt gar nicht so, ich fahre gar nicht. Also niemand sagt so, ich mache Urlaub an einem Meerbusen oder so. Wie schade.
Weil da hast du da auch so Assoziationen von man legt sich auf so große Brüste drauf?
Nee. Du?
Ja, schon.
Was hören wir denn jetzt von dir?
Am Busen der Natur.
Zuckerclub hast du mitgebracht.
Zuckerclub.
Mit Nagelstudio. Ja. Mhm. Warum?
Weil Zuckerclub die Band meiner Lesebühne Rakete 2000 ist und die sind super und die sind toll.
Sag noch mal ein Wort zu der Rakete 2000 Lesebühne.
Rakete 2000 ist eine Lesebühne in Berlin-Neukölln jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat. Mhm. Und wir lesen Geschichten vor und singen Lieder, das heißt Zuckerclub singt die Lieder und die Geschichten lesen Jacinta Nandi, Mareike Barmeier, Insa Kohler und ich. Und Zuckerclub macht die Musik, zum Beispiel Nagelstudio.
Früher wurde man Friseuse, doch die Haare sind gemacht.
Das war ins Ruff. Mit Schulmappe und Stullentasche.
Ja.
Warum sage ich das?
Wegen Mütterchen.
Wer ist Mütterchen?
Mütterchen war meine Großmutter. Und Mütterchen war die tollste Oma der Welt sowieso und eine ganz tolle Frau. Und ich habe ihre Geschichte geschrieben in der Taz vor einem halben Jahr noch, also ein Dreivierteljahr lang.
Wer jetzt erst einschaltet, dem sei noch verraten, das Ganze fing an, als du so ungefähr 15, 16 warst. Dann hast du angefangen,
Notizen zu machen. Genau, erzählt hat sie schon immer viel. Mhm. Und dann mit 15, 16 passierte das, dass sie gesagt hat, über deine Liebhaber könntest du auch einen Roman schreiben. Und dann habe ich gesagt, Quatsch, Oma, über deine Liebhaber willst du nicht mal einen Roman schreiben? Und dann Mütterchen sagt, nee, ich habe es doch schon erlebt, ich will es nicht auch noch aufschreiben, aber du kannst es ja aufschreiben, du willst ja Schriftstellerin werden. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, Notizen zu machen und dann hat die Taz mich gefragt, ob ich nicht, die brauchten jemand Neues für den Fortsetzungsroman, November 2013. Und dann habe ich gesagt, naja, dann mache ich die Mütterchengeschichte. Und ich hatte da schon irgendwie ein Jahr lang dran rumgewurschtelt. So nach der Krankheit war das so mein, das will ich jetzt machen. Dann habe ich erst Studium abgeschlossen und dann wollte ich das machen. Und das war eine super Gelegenheit, um das in meiner Form im Grunde zu machen. Also diese, das sind immer 5000 Zeichen, also eigentlich so diese Lesebühnentextlänge. Ein Kapitel war das dann einmal die Woche erschienen. So die letzte Seite war immer die Mütterchengeschichte. Und ich habe das tatsächlich wie sagt man, live geschrieben, also wirklich von Woche zu Woche immer das neue Kapitel. Da war nichts vorbereitet oder so, da habe ich immer, was passiert denn jetzt? Und dann habe ich aus dem Nachlass meiner Großmutter geschöpft und vor allen Dingen das Irre war, dass sie die ganzen Liebesbriefe meines Großvaters aufgehoben hat.
Erzähl uns von den beiden so zwei, drei Geschichten, also beziehungsweise, dass man es so einordnen kann. Dein Großvater, du hast es vorhin schon mal gesagt, ist gestorben, da warst du noch ein Baby. Genau. Das heißt, den konntest du nicht kennenlernen. Mhm. Und er war ein Mischling ersten Grades.
Ein sogenannter privilegierter Mischling ersten Grades, genau. Sein Vater war alles in Anführungsstrichen Volljude und hatte aber im Ersten Weltkrieg gedient und wurde nicht deportiert. Und er selber, weil mein Großvater auch getauft war, was meine Urgroßmutter noch 36 schnell erledigt hatte, sind die auch nicht ins Lager gekommen erstmal, sondern er war dann erst dienstverpflichtet und dann im Arbeitslager der Organisation Todt. Und meine Großeltern haben sich über so eine irre Geschichte kennengelernt, die jetzt, das müsst ihr nachlesen, das ist zu kompliziert, das jetzt nachzuerzählen. Mhm. Aber sie haben sich 1944 kennengelernt, was halt schon ziemlich absurd ist, weil das die Zeit war, wo sozusagen die Shoah, der Holocaust richtig Fahrt aufgenommen hat und richtig schlimm wurde. Und in der Zeit war mein Großvater frisch verliebt und hat jeden Tag irgendwelche unanständigen Liebesbriefe aus Goldberg in Oberschlesien nach Guben geschickt, wo meine Großmutter am Theater engagiert war. Sie war nämlich Schauspielerin, das müssen wir auch noch dazu sagen.
Sie hatte einen Künstlernamen, ne? Mhm. War da nicht auch irgendwas mit Ellie?
Alice Haydn. Alice Haydn hieß sie, weil sie eine geborene Lücke war und wollte, dass irgend so ein Schreiberling dann in seiner Kritik schreibt, da ist eine Lücke aufgetaucht auf den Brettern, die die Welt bedeuten.
Okay. Aber für euch war sie Hildegard Lücke oder beziehungsweise eigentlich nur Mütterchen?
Für uns war sie Mütterchen. Genau, Hildegard Lücke. Sie hat ja geheiratet, hieß er dann Streisand.
Dann hieß sie Streisand.
Genau.
Was auch vielleicht dann die Frage beantwortet, die der eine oder andere schon hatte und mit der du immer wieder konfrontiert wirst, ob
ist
es echt denn ein Künstlername ist.
Ist echt.
Ist kein Künstlername. Wann ist denn deine Oma gestorben?
2005, vor 10 Jahren. Mhm. Genau, vor 10 Jahren zu Sommeranfang, am 20. Juni.
Und wenn man sein eigenes Leben jetzt nicht aufribbelt, aber doch irgendwie wie so ein in das Leben eines anderen Menschen so tief einsteigt und auch so Sachen erfährt, die ja mit der Geschichte und der Kultur des Landes so wahnsinnig viel zu tun haben. Was ist das für ein, kommt man sich da vor wie ein Agent in eigener Sache oder ist man?
Ja, es ist auch vor allen Dingen richtig wissenschaftliche Arbeit, was mir aber sehr liegt. Ich bin ja studierte Literaturwissenschaftlerin und ich mache unheimlich gerne Kulturwissenschaft und finde das ganz spannend. Und deshalb fand ich auch diese Briefe so toll und überhaupt die Dokumente, weil man da einfach ein Dokument, wie heißt denn das, des Denkens zu der Zeit, es gibt dann einen Begriff dafür, der mir jetzt einfach nicht einfällt.
Der Wertekanon oder sowas?
Nee, das kollektive Gedächtnis. Erinnerung. Also sozusagen, das ist nichts Ausgedachtes. Ich fand ja diese Fernsehserie so furchtbar, dieses Unsere Mütter, Unsere Väter. Mhm. Und dann kamen die Nazis über uns herein und vorher war alles schön und dann passierte das und dann landeten die Nazis auf der Erde und dann wurde alles schlimm. So war es ja nicht. Es war ja vorher alles schon da und entwickelte sich und so. Und das ist halt nichts, was man sich ausdenken kann, sondern das ist was in Geschichtsbüchern Büchern steht und was in Briefen steht und so, was in den Dokumenten steht, dass einfach die meisten Urgroßeltern glühende Nazis waren. Und mein Urgroßvater, der Jude war und ein Antiquariat hatte hier in Berlin, der war Sozialist, aber der war so ein
Patriot irgendwie wahrscheinlich.
Patriot war er, genau. Und er hat geschrieben, irgendwie, er hat gar nicht eingesehen zu emigrieren, weil er doch, also er war einfach mit Leib und Seele Deutscher. Mhm. Und hat die Nazis auch nicht ernst genommen, was für viele ein Problem war, dass die paar Deppen, das wird doch eh nix. Und das sind Sachen, die kann man sich nicht ausdenken. Mhm. Das ist, weil wir können nicht mit unserem Verständnis heute von Psychologie und menschlichem Geist irgendwie das auf die Leute von damals drauf fropfen.
Wenn man das nachlesen möchte, ich weiß, dass es das in der Tat online noch gibt.
Genau, das gibt's online und dann hoffentlich auch irgendwie bald, also falls jetzt hier ein Verlag ist, der diese Geschichte unbedingt als Roman haben möchte, dann soll er sich bitte bei mir melden.
Gerne. Oder uns schreiben und wir leiten es weiter, hörbar@radio1.de. Wir verlosen auch 3 Bücher. 3-mal Berlin ist eine Dorfkneipe. Texte und Originalaufnahmen von Berlins Königin.
Ach, nee, hör auf.
Der Lesebühnen. Nee. Hast du dich geärgert, dass das draufsteht?
Ja, na, es ist halt Label, ne? Aber es ist, also, ja. So richtig toll ist es nicht. Ich ärgere mich nicht.
Periplaneta ist der Verlag. Es gibt auch eine, das ist auch bei meinem anderen Buch so, dass da eine Hör-CD, da sind nicht alle Geschichten drauf, nicht alle Kolumnen, aber ein paar. Das finde ich ja sehr, sehr schön. Und wir müssen uns jetzt noch eine Frage überlegen, die der Hörer beantworten soll. Fällt dir so aus der Lameng etwas ein?
Puh, nee.
Dann,
hast du eine Frage? Soll das irgendwas sein, was wir hier schon beantwortet
haben? Nee, da ist der Hörer ja viel zu schlau.
Okay,
man könnte sowas sagen wie, womit hat Leas Leben besonders viel zu tun? Ist es Heuschnupfen? Ist es Strohfeuer? Aber das dritte fällt mir nicht ein. Wir bräuchten jetzt noch ein Getreide.
Ich weiß gerade nicht so genau, worauf du hinaus willst.
Dann ist wohl Hopfen und Malz verloren und wir müssen etwas Neues finden.
Gut,
ich habe aber schon was.
Ja?
Du hast neuere deutsche Literatur, glaube ich, studiert und etwas anderes
noch.
Ah,
das ist schön, das ist eine schöne Frage.
Und genau, und was ist das? Hast du es eigentlich zu Ende studiert?
Ja.
Ah, toll.
Ich habe abgeschlossen.
Oh, hey,
ich bin ein Magister, es gibt's heute gar nicht mehr.
Ja. Na, dann weißt du ja auch, nee, das darf ich jetzt nicht verraten, sonst ist die Antwort zu einfach. Also, was hat Lea Streisand studiert? Schicken Sie uns die richtige Antwort an hörbar@radio1.de. Bitte gerne auch Ihre Telefonnummer und Ihre Adresse, dann können wir Ihnen das Buch gleich zukommen lassen. So, wir sind am Ende dieser Sendung und haben noch einen letzten Song, Georgette D. Die hat wieder einen Werkraum hier in die Weilang in Hamburg und ist seit langer Zeit jetzt auch in Berlin. In Schöneberg hat sie einen Werkraum, wo sie auch kleine Sessions macht und Abende gibt. Gehe ich manchmal dran vorbei und sehe, dann ist da wieder was los. Das Lied, das du dir ausgesucht hast, ist die Seeräuber Jenny, nicht umsonst, denn...
Weil Mütterchen nämlich nicht nur Regieassistentin war bei Brechts Mutter Courage. Meine Großmutter hat mit allen großen Leuten zusammengearbeitet und trotzdem kennt sie keinen Mensch. Das macht sie so spannend, wie ich finde. Und sie war selber einfach in ihrem ersten Engagement an der Wanderbühne Frankfurt am Main 1930 die erste Hure in der Dreigroschenoper. Und deshalb die Seeräuber-Jenny.
Okay. Lea, vielen Dank
für
die letzten 2 Stunden. Ja. Und viel Spaß noch bei allem, was du erlebst und machst und für uns aufschreibst.
Danke.
Und für Sie zu Hause einen schönen restlichen Sonntag, was auch immer Sie tun. Bleiben Sie bei Radio 1. Tschüss.
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser austrinken und ich gehe ins Bett mit Jade.
Radio 1. Hörbar Rust.